Herzlich willkommen zu Let's Talk, Mutmacher, Geschichten, die verbinden. Präsentiert von Lettermann, mein Sanitätshaus, eurem Begleiter für mehr Lebensqualität im Alltag. Hier dreht sich alles um Menschen, die zeigen, wie man mit Mut und einer guten Portion Lebensfreude durchs Leben geht. Herausforderungen inklusive. Hier wird's persönlich, inspirierend, verbindend und garantiert nie langweilig. Heute sprechen wir mit Juliane. Sie engagiert sich beim Kämpferherzentreffen, einer Veranstaltung von und für Menschen mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen. Juliane selbst lebt mit einer seltenen Autoimmunerkrankung und weiß, wie wichtig echte Begegnungen und ein Ort sind, an dem man sich nicht erklären muss. Lehnt euch zurück, los geht's.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk Mutmacher. In den letzten Folgen habe ich ganz oft mit Menschen gesprochen, die selber eine Erkrankung haben. So ist es heute auch, aber es geht vielmehr um ein Treffen, und zwar das Kämpferherzentreffen, was ein Community-Event ist für Menschen mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen. Und natürlich nicht zu vergessen, sind auch die Angehörigen auch herzlich eingeladen. Und dafür spreche ich heute mit der Juliane, die die Öffentlichkeitsarbeit des Kämpferherzentreffens macht. Herzlich willkommen!
Dankeschön, ich freue mich sehr, dass ich heute hier dabei sein kann.
Ja, wir freuen uns auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ganz am Anfang möchten wir erstmal wissen, was ist überhaupt das Kämpferherzentreffen?
Ja, das Kämpferherzentreffen ist eine Veranstaltung, die jetzt mittlerweile dieses Jahr zum vierten Mal schon stattfindet. Und das ist eine Veranstaltung, wie du auch schon gesagt hast, für Menschen mit chronischen Erkrankungen und oder Behinderungen. Organisiert von Menschen mit chronischen Erkrankungen und oder Behinderungen, also von Selbstbetroffenen und deren Angehörigen. Und das ist ein ganz bunter, vielfältiger Tag mit verschiedenen Workshops und Vorträgen, Buchlesungen teilweise auch, mit einer sehr vielfältigen Ausstellungsfläche mit den verschiedensten Ausstellenden und auch mit einem Abendprogramm, wo dann auch Betroffene auftreten können, also mit Musikacts beispielsweise, mit Performances, SpeakerInnen, Poetry Slams, also da ist auch dieses Jahr wieder alles Mögliche dabei, genau.
Das hört sich richtig cool an, dass auch die Betroffenen selber quasi aktiv an dieser Veranstaltung teilnehmen können.
Genau, ja, wir wollen einfach so auch eine Möglichkeit geben zu partizipieren und einfach, das Programm mitzugestalten, also auch den Besuchenden die Möglichkeit geben, das Programm mitzugestalten. Und das sind immer auch sehr, sehr spannende Beiträge, die dann bei den Vorträgen entstehen, aber auch beim Abendprogramm auf jeden Fall. Und das ist auch teilweise sehr, sehr berührend auf jeden Fall. Und weil es auch einfach so ist, dass Leute von ihren eigenen Erfahrungen erzählen mit einer chronischen Erkrankung und oder Behinderung und sich da natürlich auch viele mit identifizieren können oder sich darin wiederfinden können einfach.
Ja, total.
Das ist ganz, ganz wichtig, weil dieser Tag, glaube ich, auch vielen Menschen, vielen Betroffenen dadurch auch eine Stimme gibt, die man vielleicht sonst im Alltag eher nicht so bekommt oder vielleicht nicht so wahrgenommen wird, so auch von der Gesellschaft, ne? Genau.
Ja. Und organisiert wird das ja, hast du eben schon gesagt, von selber Betroffenen und ihr macht das alles ehrenamtlich.
Genau, ja, alles ehrenamtlich.
Wie kam es überhaupt dazu? Also wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt und getroffen und wie kam die Idee zustande, lass uns mal so ein Treffen machen?
Ja, also ursprünglich war es so und so bin auch ich damals darauf aufmerksam geworden. Also ich bin schon von Anfang an tatsächlich dabei. Vor 4 Jahren, dass Kevin Hoffmann auf Instagram, also der hat da ein Instagram-Profil Kevin Kämpferherz, einen kleinen Aufruf gestartet hat und einfach mal ein Community-Treffen machen wollte. Also von Menschen, die ihm folgen, die selbst eine chronische Erkrankung oder Behinderung haben und nach Menschen gesucht hat, die mit ihm gerne diese Idee realisieren wollen. Und einfach gefragt hat, wenn ihr irgendwelche Fähigkeiten habt, die ihr da einbringen könnt, meldet euch bei mir. Er hat sich auch wirklich überlegt, was, ne, also er hatte schon, glaube ich, so ein Konzept auch im Kopf, wie das gerne gestalten würde. Aber am Anfang war es eigentlich wirklich nur als Community-Treffen gedacht, um einfach ja quasi Menschen aus diesem digitalen Raum rauszuholen und in den realen Raum zu bringen. Dass sich quasi auch Menschen, die sich übers Internet kennen, dann einfach auch im realen Leben quasi treffen können und so einen Rahmen dafür haben. So bin ich darauf aufmerksam geworden, habe mich dann auf den Aufruf hin direkt bei ihm gemeldet. Und weil es halt einfach so ist, dass ich schon einiges an Praxiserfahrung in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit habe, war für mich direkt klar, okay, das ist etwas, was da benötigt wird. Und deshalb habe ich mich dann dementsprechend da eingebracht. Die Sache ist, dass das Ganze hinterher viel, viel größer geworden ist und wir einfach auch fortlaufend immer geschaut haben, welchen Bedarf haben die Leute, welche Themen würden sie interessieren und so weiter. Es war tatsächlich von Anfang an so, dass dieses Konzept schon bestand mit den Vorträgen, mit den Ausstellenden und mit der Abendveranstaltung, aber dass das eben einfach viel größer geworden ist und wir einfach auch möchten, dass das eine ganz umfassende Veranstaltung ist, in der sich Menschen wiederfinden können mit den verschiedensten chronischen Erkrankungen und oder Behinderungen und einfach da auch für sich entweder einen Workshop finden, den sie interessant finden oder Ausstellende oder eben bestimmte Acts auf der Abendveranstaltung und da für sich etwas mitnehmen können, ne? Auch an Information vielleicht auch, an Erfahrungen, aber auch, dass man Menschen treffen kann mit ein und derselben chronischen Erkrankung und ins Gespräch kommt. Und es sind tatsächlich im Laufe der Zeit darüber auch super viele Bekanntschaften entstanden. Das ist ganz spannend, wenn Leute das einem zurückmelden, dass sie über das Kämpferherzen treffen, wenn sie zum Beispiel alleine hingekommen sind, dann darüber Bekanntschaften gefunden haben oder auch Freundschaften sogar. Und also das ist immer weiter gewachsen und das wächst also auch immer weiter. Und es ist ganz spannend zu sehen, in welche Richtung sich das bewegt. Und dass das auch einfach unter Betroffenen immer bekannter wird und dass sich das so weitererzählt. Und,
dadurch werdet ihr auch immer größer, ja, ne? Weil die Instagram-Community genau das einfach weiterträgt.
Genau, ja, ja.
Genau. Ich finde es super spannend, dass ihr sagt, ihr wollt die Menschen aus dem virtuellen Raum rausholen und dass sie sich einfach vor Ort treffen und kennenlernen. Weil ganz, ganz viele nutzen diesen virtuellen Raum, weil sie eben vor Ort, zu Hause, niemanden haben, mit dem sie sich austauschen können, der vielleicht ähnliche Erlebnisse hat oder die gleiche Erkrankung hat. Und deswegen flüchten sie sich ja eigentlich in diesen virtuellen Raum, um dort in Kontakt zu treten. Und wir selber merken das auch über unseren Instagram-Account, dass da wirklich super tolle Bekanntschaften entstehen und man sich austauschen kann. Und immer wieder kommt mal eine Nachricht, oh mein Gott, die Merle, also unsere Tochter, sieht genauso aus wie unser Kind oder genau diese Bewegung macht unser Kind auch. Und wir wussten ja gar nicht, dass es noch mehr Kinder gibt, die sowas machen. Und das ist einfach so schön zu sehen, weil man sich nicht alleine fühlt. Es gibt ganz, ganz viele da draußen, die ähnliche Geschichten erlebt haben, die ähnliche Schicksale haben. Und das ist so schön, dass ihr die quasi wieder aus dieser virtuellen, aus dem virtuellen Raum rausholt und sagt, trefft euch doch einfach mal auf einen Kaffee und tauscht euch aus.
Ja, ja, genau. Also es ist halt einfach so, das ist bei mir persönlich zum Beispiel auch der Fall. Man kennt vielleicht selbst nicht andere Betroffene mit derselben chronischen Erkrankung. Also wenn ich mich jetzt nicht über das Kämpferherzentreffen zum Beispiel mit anderen Betroffenen vernetzt hätte oder auch über Selbsthilfegruppen, würde ich aus meinem persönlichen Umfeld niemanden mit Lupus zum Beispiel kennen. Na, also das ist jetzt die chronische Erkrankung, die ich habe. Und deshalb ist dieser virtuelle Raum, glaube ich, auch sehr, sehr wertvoll. Und total. Ich habe einfach gemerkt, dass ich da super viel einfach auch aufbauen kann an Bekanntschaften und an Unterstützung auch, die man sich gegenseitig geben kann, dass dieser Erfahrungsaustausch einfach unglaublich viel wert ist Und es dann aber halt auch einfach wichtig ist, das natürlich in den realen Raum zu übertragen. Also wie können wir zusammen etwas im realen Raum, also im realen Leben quasi erschaffen, was Menschen hilft, was ihnen das Gefühl gibt, auch nicht allein mit der Erkrankung zu sein oder mit ihren Erfahrungen. Und ich glaube, das ist etwas, was das Kämpferherzentreffen sehr, sehr besonders macht. Und man merkt es wirklich auch jedes Jahr immer wieder, dass da eine ganz besondere Stimmung einfach herrscht, die sehr empowernd ist, sehr motivierend, sehr, ja, einfach kraftschenkend und dass so eine Art unausgesprochenes Verstehen zwischen den Betroffenen vorherrscht. Also man hat sehr oft das Gefühl, man muss sich eigentlich gar nicht erklären. Ja, was man vielleicht sonst im Alltag bei Leuten, die nicht von einer chronischen Erkrankung betroffen sind oder Behinderung vielleicht tun müsste oder halt mehr erklären müsste. Ne? Genau.
Ja. Das ist so schön, weil alle irgendwie gleich sind.
Ja, genau. Und das, obwohl tatsächlich ja Menschen mit super vielen unterschiedlichen chronischen Erkrankungen bei dem Treffen dabei sind. Aber irgendwie entsteht da immer so der Eindruck, dass da trotzdem so eine gemeinsame Erfahrung einfach da ist, eine Grunderfahrung, die man einfach gemacht hat durch so eine Erkrankung und oder Behinderung. Und genau, das ist etwas sehr, sehr Wertvolles, denke ich. Genau.
Wie finanziert ihr die Veranstaltung? Also ihr im Hintergrund arbeitet ja jetzt als Organisatoren ehrenamtlich. Geht das über einen Ticketverkauf oder über Spenden?
Also über Sponsoren, ganz klar, die wir uns über die Jahre dann aufgebaut haben und die uns da gerne bei unterstützen wollen, die auch selbst beim KHT mit dran beteiligt sind, zum Beispiel als Ausstellende, ne? Und ja, natürlich haben wir auch einen Ticketverkauf, ne? Aber natürlich ist es so, dass so eine Veranstaltung halt weitaus mehr kostet, als ein Ticketverkauf jetzt einbringt. Und deshalb sind wir da natürlich auf Sponsoren angewiesen. Genau, aber wie gesagt, das ist etwas, was da, denke ich, einfach ganz, ganz normal ist, ne? Dass man, also es ist einfach eine sehr, sehr große Veranstaltung und das wird ja auch immer, immer größer. Aber wir sind da auf jeden Fall auch sehr dankbar für, dass so viele Leute das unterstützen wollen, ne? Sei das nun als Sponsoren, sei das nun als Ausstellende, als jemand, der einen Workshop machen möchte, also oder bei der Abendveranstaltung auftreten möchte. Also es sind ja so viele Leute dran beteiligt und da sind wir sehr, sehr dankbar und froh drüber, dass das auch einfach so, ja, so gut angenommen wird und ja, genau.
Hat sich das in euren Ticketverkäufen auch wiedergespiegelt? Also wie waren die Teilnehmerzahlen am Anfang und jetzt beim vierten Kämpferherzen-Treffen, was jetzt ansteht, hat sich das nochmal erweitert?
Auf jeden Fall, ja, das merkt man sehr, sehr deutlich. Also am Anfang waren es einige hundert BesucherInnen. Mittlerweile sind wir so weit, wo ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt sagen kann, anhand der Ticketverkäufe, die wir jetzt gerade sehen, wenn noch die GästInnen dazukommen, wenn noch andere dazukommen, ja, könnte es schon an die 2000 sein, also an die 2000 Menschen,
wow,
die dieses Jahr kommen können, also vielleicht etwas unter 2000, etwas über, das kann man nie genau sagen, ne? Aber ja, ich denke, daran sieht man schon, dass es sehr, sehr gewachsen ist über diese 4 Jahre. Und da sind wir auch immer wieder selbst etwas überwältigt von. Als ich das jetzt vor ein paar Tagen gehört habe, wie viele Tickets wir da jetzt mittlerweile verkauft haben, das ist schon
toll.
Ja, wirklich heftig. Aber es freut uns natürlich, ja.
Ja, ungemein, weil man merkt einfach, dass man was Gutes bewirkt und dass es Menschen da draußen gibt, die auch gerne kommen,
ja,
und auch wahrscheinlich wiederkommen. Also
ja,
es sind mit Sicherheit einige, die von Anfang an mit dabei waren und jedes Jahr wiederkommen, weil es ihnen so gut gefallen hat.
Genau, genau. Das ist auch die Rückmeldung, die wir tatsächlich bekommen und die ich auch immer sehr berührend finde. Es gibt teilweise Menschen, die sagen, boah, das ist irgendwie der schönste Tag für mich im ganzen Jahr. Und das ist so schön, schön, das zu hören und dass sie dann immer wieder gerne hinkommen wollen. Und es ist auch, wenn man einfach auch so dran zurückdenkt, wenn man halt von Anfang an dabei ist, wie das Ganze angefangen hat und wie sich das Ganze entwickelt hat, ja, dann denkt man sich, boah, das ist irgendwie etwas skurril. Aber, also ne, man realisiert das manchmal noch nicht so genau, aber das ist einfach das, also das zeigt uns ja auch, dass wir das, was wir damit erreichen wollen oder was wir den BesucherInnen damit geben wollen, dass wir das ja auch so schaffen. Und das ist dann auch natürlich eine sehr große Bestätigung, genau.
Ja, ja, das glaube ich dir sofort. Was habt ihr so für Aussteller vor Ort?
Also die Ausstellenden, das sind ganz unterschiedliche Ausstellende. Also es können Selbsthilfegruppen sein. Das können Ausstellende sein, die vielleicht neueste Technologien anbieten im Medizinbereich.
Also ein bisschen wie so eine Messe? So eine kleine?
Ja, genau. Also im Prinzip ist das Kämpferherzentreffen ja auch wie eine kleine Messe, aber es geht natürlich noch ein bisschen darüber hinaus durch die Abendveranstaltung und durch diesen Punkt Community, würde ich mal sagen, der einfach da nun mal mehr vorherrscht als jetzt bei einer Messe. Also es ist ja natürlich ein größeres Gemeinschaftsgefühl als bei einer reinen Messe. Aber genau dieser Teil, insbesondere mit den Ausstellenden, der hat halt diesen Messecharakter auf jeden Fall, ne? Und das ist quasi der Anteil, mit dem wir gerne auch diese Informationen weitergeben wollen an Besuchende, ne? Also jetzt beispielsweise war im letzten Jahr ein Aussteller dabei, der barrierefreie Küchen anbietet. Und dann hatten wir zum Beispiel von einer Besuchenden hinterher die Rückmeldung bekommen, dass sie sich vor Ort über barrierefreie Küchen informiert hat und letztendlich vorher keine barrierefreie Küche hatte, aber so das jetzt eben auch realisieren konnte oder da auch Anregungen für bekommen hat. Das ist jetzt so ein Beispiel einfach, woran man, glaube ich, gut erkennen kann, dass das sehr, sehr viele, sehr, sehr viel Informationspotenzial dann da bietet, ne?
Und einen Mehrwert hat.
Ja, und einen Mehrwert hat auf jeden Fall, genau. Und wir sind auf jeden Fall über die Jahre auch immer diverser geworden, was unsere Ausstellenden betrifft, ne? Also was jetzt die chronischen Erkrankungen zum Beispiel betrifft, die vor Ort vertreten sind, die Selbsthilfegruppen und so weiter. Was jetzt zum Beispiel über die Jahre jetzt dazugekommen ist, sind nicht nur an sich chronische Erkrankungen und oder Behinderungen, sondern auch zum Beispiel Krebserkrankungen, dass das ein Thema ist, was wir auch gerne integrieren wollten, weil das nun mal ein Thema ist, was natürlich auch viele Menschen entweder im Bekannten-, Familienkreis oder auch selbst irgendwann im Leben betrifft. Und also das nur als Beispiel, dass wir da als möglichst breit aufgestellt sein wollen, ne? Und vielleicht aus jeder Gruppe an chronischen Erkrankungen gerne etwas präsent haben wollen, mit dem sich Besuchende dann einfach austauschen können. Genau, ja.
So kann sich jeder auf jeden Fall wiederfinden und ihr seid offen für alle.
Auf jeden Fall, ja.
Vorhin habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was überhaupt für mich ein Kämpferherz ist. Also ich finde, so das Thema Kämpferherzen, das ist für mich, das sind einfach Menschen, die Stärke zeigen, die eine außergewöhnliche Resilienz haben, Mut und ja einfach innerlich auch unheimlich stark sind. Was bedeutet für dich Kämpferherz?
Das ist eine spannende Frage, eine sehr interessante Frage auch. Also ich kann dir in dem, was du gerade gesagt hast, nur zustimmen. Und es ist ganz interessant, weil in dem Newsletter, den wir einmal im Monat rausbringen, da habe ich auch verschiedene Interviews geführt. Und da stelle ich am Ende auch eben genau diese Frage. Und da kommen immer sehr spannende Antworten. Was für mich persönlich ein Kämpferherz ist, also ich glaube, dass wir alle im Leben verschiedene Herausforderungen begegnen. Das muss nicht unbedingt eine chronische Erkrankung oder Behinderung sein, das können auch andere Dinge sein, ganz klar. Und ich glaube, ein Kämpferherz ist jemand, der sich davon nicht entmutigen lässt. Man kann auch hinfallen, man kann auch das Gefühl haben, es geht jetzt gerade vielleicht nicht weiter. Und es ist ganz normal in dem Prozess, wenn man Herausforderungen begegnet, einfach auch zu zweifeln. Ne? Von daher ist ein Kämpferherz für mich nicht unbedingt jemand, der immer dann stark bleibt und immer motiviert und immer positiv, optimistisch, sondern einfach auch, nachdem man einer Herausforderung oder sonstigem begegnet ist, wieder Mut fassen kann, dass es für einen selbst weitergeht. Und ich glaube, das ist etwas, was ein Kämpferherz für mich ausmacht. Also einfach, nachdem man, weil man ja bei vielen Herausforderungen, sei das nur eine chronische Erkrankung oder Behinderung oder anderes, auch erstmal eine gewisse Zeit braucht der Verarbeitung, um einfach erstmal damit klarzukommen, aber dass man dann hinterher sagen kann, okay, es geht für mich jetzt trotzdem weiter und ich finde etwas, was mich trägt. Und ich denke, dass da auf jeden Fall alle Besuchenden des Kämpferherzentreffens dazugehören, weil sie halt dann einfach durch das Kämpferherzentreffen diesen Raum suchen zum Austausch und ja, auf diese Suche zu gehen, auch einfach nach Unterstützung, nach anderen Menschen, die dasselbe gerade vielleicht durchmachen. Und ich glaube, das ist etwas, was Kämpferherzen auf jeden Fall ausmacht, ne? Wie du auch schon sagtest, einfach auch diese Resilienz zu haben. Aber Resilienz ist ja nichts, was zum Beispiel einfach nur da ist, sondern etwas, was sich im Laufe des Lebens vielleicht auch entwickelt oder aufbaut durch die Erfahrungen, die wir machen, ne?
Ja, es ist dynamisch.
Genau, ja, auf jeden Fall, ja.
Ich finde, du hast das so gut wiedergegeben. Ich habe mich auch selber darin wiedergefunden, weil ständig bekomme ich zu hören, oh, du bist so stark, du machst das so toll mit deiner Tochter, ich könnte das ja nicht. Und ich denke mir, nein, ich bin nicht stark. Wie kommt ihr darauf? Und ich fühle mich gar nicht so. Natürlich meistere ich den Alltag mit meiner Tochter. Aber jeder, der in meiner Situation wäre, oder fast jeder, der in meiner Situation wäre, würde es wahrscheinlich genauso machen. Und ich würde jetzt nicht sagen, oh, heute stehe ich mal auf, heute bin ich besonders stark. Heute bin ich mal mutig. So stehe ich nicht auf. Und ich finde es ganz furchtbar, immer dieses zu hören, so, oh, du bist so stark.
Ja, ich glaube, das ist etwas, was viele Betroffene und auch Angehörige mitbekommen. Und auch so ein bisschen der Satz, oh, ich könnte das ja nicht. Also es ist das, was
Furchtbar.
man zum Beispiel mit chronischen Erkrankungen, also ich jetzt zum Beispiel sehr oft, also vielleicht auch mitbekommen habe oder andere Betroffene, von denen ich das gehört habe. Und wo man aber sagen muss, ja, ich habe aber keine andere Wahl. Also für mich ist es klar, ich muss jetzt damit leben, ob nun als Betroffene oder als Angehörige. Und man macht einfach das Beste draus. So. Und
Richtig.
das sind einfach Dinge, die vielen Nicht-Betroffenen oder die auch nicht angehörig sind, einfach nicht bewusst ist und oder nicht bewusst sind, dass ja einfach man durch die Situation dazu gebracht wird, diese Stärke letztendlich zu beweisen. Und ja,
Man wächst da rein.
man wächst daran, genau, auf jeden Fall. Ja, das ist jetzt nichts, was man sich so aussucht. Man sucht sich, glaube ich, relativ wenig im Leben aus. Also das ist ja auch generell so. Man kann sich immer viel im Leben vornehmen, aber das Leben spielt so nach seinen eigenen Regeln. Und man versucht einfach in dem ganzen Prozess irgendwie mitzugehen, das Beste aus jeder Situation zu machen und immer wieder neu für sich vielleicht auch zu reflektieren, okay, was ist jetzt gerade für mich das Beste, was ist der beste Weg, den ich jetzt gerade gehen kann? Und das ist bei allen Dingen so. Und deshalb bei einer chronischen Erkrankung ja genauso oder bei einer Behinderung, ne? Das ist ja auch nichts, was stagniert, sondern was ganz oft ja wie so eine Achterbahnfahrt ist quasi. Ja. Ne? Mal sind die Symptome schlimmer, stärker ausgeprägt, mal ist man nicht im Schub und hat Ruhe, zum Beispiel bei einer chronischen Erkrankung. Und deshalb, ja, man muss einfach im Leben, glaube ich, sehr flexibel sein und sich immer diesen Gegebenheiten auch irgendwie anpassen. Allgemein. Und ich denke, dass Menschen mit einer chronischen Erkrankung und unter Behinderung, sowie auch Angehörige, dass die das einfach nochmal, dass dieser Prozess, dass wir den Prozess einfach auch nochmal mehr vor Augen haben irgendwie. Und dass wir vielleicht auch einfach früher durch die Erfahrung von so einer Erkrankung und unter Behinderung einfach in diesen Prozess reinkommen, wo andere Menschen vielleicht erst reinkommen, wenn sie im Laufe des Lebens irgendwie im Alter eine Erkrankung haben oder sonstiges. Und wir müssen uns mit vielen Dingen viel früher schon auseinandersetzen. Und genau, das ist eine Herausforderung, aber gleichzeitig bietet es auch viel, viel Potenzial für Wachstum, auf jeden Fall. Und man lernt dadurch einfach Leben, weißt
ja.
du? Und das ist
ja,
halt so
genau.
Die Sache, ja.
Das stimmt. Du hast ja ganz viel auch davon gesprochen, dass auch das für dich ein Prozess ist, dass es auch bei dir mal schlechte Tage gibt, dass man eben mit der Krankheit wächst. Gab es bei dir im Leben mal einen Wendepunkt, wo du gemerkt hast, jetzt muss ich mal kämpfen?
Ja, also bei mir ist es so, ich habe auch eine chronische Erkrankung, die nennt sich systemischer Lupus erythematodes. Das ist eine rheumatische Erkrankung. Aber bei dem Lupus ist es so, dass, also bei vielen rheumatischen Erkrankungen ist es ja so, dass die Gelenke betroffen sind. Beim Lupus ist es so, dass der Lupus theoretisch jedes Organ im Körper angreifen kann. Und das heißt, dass der sich natürlich bei vielen Betroffenen sehr unterschiedlich äußern kann. Na, was es sehr oft gibt, ist Lupus nephritis, das ist zum Beispiel eine Nierenbeteiligung. Aber es gibt auch Leute mit Lupus, die zum Beispiel eine Gehirnbeteiligung haben, ne, Nervenbeteiligung haben. Hautbeteiligung ist auch ganz, ganz präsent. Gerade auch, weil zum Beispiel UV-Licht auch Lupus triggern kann. Mhm. Also man darf zum Beispiel jetzt nicht irgendwie erst recht nicht exzessiv Sonnenbaden, aber auch wirklich Sonne meiden und immer Sonnenschutz tragen und so. Was ja allgemein etwas ist.
Kleidung.
Ja, das, ich meine, das empfehlen ja generell auch HautärztInnen, dass man das machen sollte. Aber bei Lupus muss man nochmal mehr drauf achten. Und genau, das heißt, die Haut spielt da auch eine entscheidende Rolle auf jeden Fall. Und dann auch so Symptome wie Fatigue, was viele auch mit einer chronischen Erkrankung und oder Behinderung kennen. Also so eine gewisse Müdigkeit, die geht einfach oft damit einher und ist ein Symptom. Und das ist eine gewisse Müdigkeit, die sich zum Beispiel auch nicht bessern würde, wenn man jetzt wenn man einfach ausschläft oder, ne, also durch Ausruhen einfach vielleicht nicht besser wird, sondern die vielleicht auch immer irgendwie präsent ist, mal mehr, mal weniger. Und genau, das ist so das, was Lupus so an sich mit sich bringt. Und damit wurde ich tatsächlich schon mit 15 diagnostiziert. Also dieses Jahr quasi verbringe ich schon
Lebens.
Die Hälfte meines Lebens mit Lupus, was auch krass ist, wenn man dran denkt. und das ist also schon relativ lange her. Ich hatte damals, als die Diagnose gestellt wurde, was auch eher unüblich ist, sage ich mal, sehr, sehr viel Glück, weil die Diagnose sehr früh gestellt wurde. Bei mir war das ein Zeitrahmen von, glaube ich, maximal einem halben Jahr. Und bei anderen Betroffenen kann das mitunter schon Jahre dauern, eben weil
sich
der Lupus
als... Das ist doch auch so eine Ausschlusskrankheit, oder?
Ja,
man macht ganz,
total.
Ganz viele Untersuchungen und irgendwann...
Ja, das ist total so. Also die Sache ist halt einfach, dass sich Lupus ja auch auf so viele verschiedene Arten und Weisen zeigen kann, dass es immer eine andere Erkrankung auch erstmal sein könnte. Also, ne, ich meine, wenn jetzt zum Beispiel das Nervensystem beteiligt ist, dann merkt man das natürlich an gewissen Symptomen und dann würde man vielleicht erstmal eine MS ausschließen wollen. Und deshalb ist dann die Diagnostik von Lupus steht dann oft erst an zweiter Stelle.
Ja.
Und was vielleicht auch dann mitunter auch ein Problem ist, was ich von vielen Betroffenen mitbekommen habe, ist, dass dadurch, dass die Symptome vielleicht auch so vielfältig sein können, dass man vielleicht auch nicht wirklich ernst genommen wird. Oft wird das dann auch, wenn die ÄrztInnen erstmal keine Ursache finden, auch oft auf die mentale Ebene geschoben. Nach dem Motto, ja, dann ist es vielleicht was Psychosomatisches oder, ne? Und dann wird nicht weiter geguckt. Und dass das mitunter bei manchen Betroffenen dazu führt, dass sich natürlich das nochmal die Symptome verschlimmern, weil sie einfach nicht richtig behandelt werden, auch medikamentös, ne? Weil einfach keine Diagnostik gestellt wird und dass das dann erst relativ spät stattfindet. Und deshalb ist es, glaube ich, auch so wichtig, auf chronische Erkrankungen aufmerksam zu machen und in meinem Fall jetzt auf Lupus aufmerksam zu machen. Und genau, also wie gesagt, ich hatte damals sehr viel Glück, dass die Diagnose relativ schnell gestellt wurde. Und ich relativ schnell auch medikamentös behandelt wurde und dann wirklich auch einen langen Zeitraum mit kaum Symptomen zu tun hatte.
Oh, sehr schön.
Ja, und also was man schon fast Remission eigentlich nennen könnte und dann letztendlich auch damals ganz normal quasi ja mein Abitur machen konnte, Ausbildung, Studium starten konnte, aber letztendlich ist es dann doch irgendwann so gewesen, leider, dass eben ausgelöst durch Sonneneinstrahlung, also dass ich einfach länger in der Sonne war, ja, dass dann eben so der erste richtige Schub kam und die Krankheit einfach wieder aktiver wurde. Und seitdem halt leider nun seit, ich glaube mittlerweile sind es 8, 9 Jahre, dann wieder etwas aktiver ist. Mal mehr, mal weniger. Und man, das ist eben das, was ich gerade sagte, man immer wieder einfach schauen muss in dem Prozess, okay, ne, also man muss es immer wieder... Man muss es immer wieder anpassen, medikamentös und sonstiges und sich immer auf die Erkrankung auch mit einstellen. Es ist ja auch etwas, was viele Nicht-Betroffene vielleicht gar nicht so kennen, dass das etwas ist, was man immer im Hinterkopf hat so und was man immer mit sich trägt und dann auch ein gewisses Maß der Gedankenleistung so mit beansprucht, würde ich sagen. Also ne, was man im
das
Alltag
bestimmt
einfach
den Alltag.
Ja, total. Also es ist halt einfach so, ne, wenn man sich jetzt zum Beispiel etwas vornimmt, dass man sich da immer fragen muss, okay, fühle ich mich jetzt heute aber gut genug dafür? Also Kraft- und energietechnisch, kann ich das jetzt gerade machen? Oder müsste ich eher, ja, einen Gang runterfahren und eher mich zu Hause ausruhen? Und das ist immer etwas, was man mit bedenken muss, wo viele andere vielleicht nicht so drauf achten müssen. Und deshalb ist es im Alltag schon immer präsent. Gleichzeitig ist ja aber die chronische Erkrankung nicht alles an mir und auch nicht alles an anderen Betroffenen, sondern es macht ja so viel mehr noch aus. Und ich glaube, das ist ein Balanceakt, glaube ich, für Angehörige, für Nicht-Betroffene, aber auch für uns, das immer wieder zu sehen. Hey, man muss immer wieder, also die chronische Erkrankung ist einfach präsent, die ist omnipräsent, aber gleichzeitig muss man immer noch im Blick behalten, ich bin ja so viel mehr als das. Das ist, glaube ich, so ein Spagat, den man immer wieder machen muss. Ja. Und bei mir war das einfach so, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen. Genau. Weil du ja gefragt hattest, was da für mich so der Moment war. Also für mich war ganz klar der Moment, als ich so den ersten Schub hatte oder auch hinterher. Bei mir zeigte sich das anfangs durch die Haut einfach auch, also durch Hautekzeme im Gesicht vor allen Dingen, also gerade da, wo die Sonne besonders hingekommen war. Und dann wurde das erstmal medikamentös behandelt und dann war wieder Ruhe. Aber dann ein Jahr später tatsächlich kam das wieder in Form von kreisrundem Haarausfall. Und das ist etwas, was man, glaube ich, gar nicht so im Kopf hat, dass das vielleicht mit einer chronischen Erkrankung an sich zu tun haben könnte. Alopecia areata ist ja dieser kreisrunde Haarausfall, kann ja an sich auch eine chronische Erkrankung schon sein. Aber das kann tatsächlich mit Lupus zu tun haben. Und das war natürlich erstmal für mich eine Herausforderung, weil...
Gerade als junge Frau.
Ja, gerade als junge Frau. Ne? Vor allen Dingen als jemand, der immer sehr langes, dichtes Haar hatte und dann auf einmal so diese Erfahrung macht, aber dann in dem Prozess auch selbst gelernt hat, auch damit umzugehen und sich denkt, okay, Haare fallen aus, wenn es mir ansonsten relativ gut geht, alles fein, ich komme damit zurecht. Und das ist irgendwie interessant. Man lernt einfach damit dann umzugehen. Ich hatte aber auch noch da relativ viel Glück, würde ich sagen, dass man dadurch, dass ich relativ viel Haar hatte, einfach das auch noch nicht so wirklich gesehen hat. Ne? Man kann das ja dann mit langen Haaren relativ gut verstecken. Aber dennoch wurde es halt immer mehr und dementsprechend musste das auch behandelt werden. Und damals dann halt mit Cortisonstoßtherapien, was dann dazu geführt hat, dass die Haare auch wieder nachgewachsen sind, aber leider sehr, sehr viele andere Dinge mit sich gebracht hat. Also ja, man kennt ja dieses klassische Mondgesicht, was man dann hat, wenn man sehr viel Cortison nimmt. Aber es war halt nicht nur das, sondern halt auch sehr viele, so Muskelverspannungen. Ich bin hinterher ein paar Mal auch ins Krankenhaus gekommen, weil ich fast überventiliert bin oder irgendwie dachte, ich kann nicht richtig atmen. Und das, ne, weil Cortison versetzt ja auch den Körper in so einen Stresszustand und, ich habe halt es einfach überhaupt nicht vertragen. Mein Körper ist überhaupt nicht damit zurechtgekommen, dass er erstmal unglaublich viel Cortison bekommen hat und dann auf so eine Standarddosis runtergesetzt wurde, weil das dann ganz plötzlich geschieht. Und das ist, glaube ich, etwas, was man auch individuell herausfinden muss. Weil das ist wieder so ein Beispiel davon, ja, das ist so die Standardtherapie. Und ich habe damals von Ärztinnen auch gesagt bekommen, ja, aber das wird allgemein ganz gut vertragen. Aber es heißt ja nicht, dass es bei jedem vertragen wird. Und ich glaube, das ist etwas, an das ich immer wieder gerne appelliere, ob jetzt an ÄrztInnen oder auch an selbst Betroffene, dass sie eben darauf achten, hey, nur weil jemand sagt, ja, das wird allgemein gut vertragen, also heißt das ja nicht, dass es bei dir auch gut vertragen wird. Wenn du merkst, irgendwas stimmt hier gerade in der Therapie nicht, irgendwas müsste angepasst werden, dann geh auf deine ÄrztInnen zu und sprich mit ihnen darüber und ja, eben auch an die ÄrztInnen das Ganze sehr individuell zu sehen. Ich denke, das macht Medizin allgemein sehr schwierig, dass man das super individuell sehen muss, aber das sind so die Erfahrungen, die ich gemacht habe, ne? Weil sich eben hinterher auch so einige Nahrungsmittelintoleranzen ergeben haben, mit denen ich seitdem zu tun habe. Also Histaminintoleranz und Milchprodukte kann ich nicht essen, etc. Und oder auch Gluten. Und ja, das ist eben durch die Cortisonstoßtherapie auch eindeutig gekommen. Es war erst danach der Fall. Und ja, deshalb super wichtig, individuell einfach auch zu schauen und nicht nach so einem Schema zu behandeln. Und das ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dann auch in dem ganzen Prozess noch mehr für mich einzustehen. War eine sehr herausfordernde Zeit auf jeden Fall, wo ich auch tatsächlich manchmal dachte, als gerade bevor die Histaminintoleranz zum Beispiel einfach entdeckt wurde oder wirklich diagnostiziert wurde. Histaminintoleranz ist ein ziemliches, also ist ein ziemliches Brett. Also man muss da wirklich, wirklich aufpassen, weil also Histamin ist ja auch allgemein das, was bei Allergien etc. ausgeschüttet wird. Und das heißt, wenn man sehr, sehr viel Histamin im Körper hat, könnte man auch einen anaphylaktischen Schock bekommen. Deshalb muss man bei Histaminintoleranz natürlich auch darauf achten, dass man gewisse Lebensmittel, zum Beispiel die eine Histaminausschüttung dann einfach verursachen könnten, vermeidet. Und bei manchen Betroffenen ist es so, dass die natürlich so die vielfältigsten Symptome haben, bevor das diagnostiziert wird. Bei mir war das ganz klar auch so. Also ich konnte bestimmt 2 Wochen nicht schlafen, nicht wirklich essen. Und
oh Gott.
Der Körper ist so gefühlt so auf 180 die ganze Zeit gewesen. Und das hatte sich dann erst mit Antihistaminika etc. und mit der richtigen Ernährung gelegt. Und das war definitiv für mich auch der Zeitraum, der mich sehr verändert hat, auch als Mensch. Einmal, weil man so ein bisschen das Vertrauen in den eigenen Körper verloren hat. Also, ne, wo man dann auch so die Erfahrung gemacht hat, was eben auch durch Histamine natürlich ausgelöst werden kann von so Migräneattacken mit Aura, die auch, also mit so Sehstörungen und anderen Symptomen, die sehr beängstigend sein können. Wo ich auch erstmal dachte, habe ich jetzt einen Schlaganfall? Ne, weil sich das ja, das sind ja Symptome, die ähnlich sind, dass man Sehstörungen hat und vielleicht so ein bisschen benommen ist oder dieses Sprachzentrum ja, also dass man einfach so ein bisschen, also dass man Wortfindungsstörungen hat und zum Glück war es hinterher nur in Anführungsstrichen eine Migräne mit Aura, aber ne, das sind so Symptome, die dann immer wieder kamen und eben auch durch die Erfahrung dann auch so lange, dass der Körper in so einem Ungleichgewicht ist. Das war einfach eine wirklich große Herausforderung, auch einfach für das eigene Vertrauen in den eigenen Körper. Viele Dinge, die vorher selbstverständlich waren, irgendwie, dass man morgens aufsteht und irgendwie der Körper funktioniert, da denkt man ja dann als gesunder Mensch gar nicht so richtig dran. Das war so ein bisschen weg und musste erstmal wieder aufgebaut werden. Aber auf der anderen Seite bringt es einem auch unglaublich viel bei, was wirklich wichtig ist im Leben, finde ich. Also ich habe, glaube ich, ein ganz anderes Verständnis dafür dadurch entwickelt. Und viele Dinge, wo man sich vielleicht früher drüber aufgeregt hätte, da denkt man sich mittlerweile, das ist jetzt meine Zeit nicht wert. Also, nee, das, ne?
An dem Punkt bin ich auch.
Ja. Und das ist genau das, was ich vorhin meinte, dass man in diesem Prozess, glaube ich, dann nochmal, insbesondere Menschen, junge Menschen mit chronischen Erkrankungen oder Behinderungen nochmal früher reinkommt als andere Menschen, die vielleicht erst im Alter mit Erkrankungen zu tun haben. Ne? Und also ich glaube, dass es ganz oft, bei mir war das jedenfalls so ein Moment und ich glaube, den gibt es auch bei ganz vielen anderen Betroffenen, einfach, dass ab dann irgendwie nichts mehr so ist wie vorher. Also man fühlt sich auch so, als wäre man eine komplett andere Person als früher.
Ja.
Also dass man merkt wirklich irgendwie, dass man so eine wirkliche Entwicklung durchgemacht hat. Genau.
Da hilft dir bestimmt auch der persönliche Austausch vor Ort beim Kämpferherzentreffen noch mehr Kraft zu schöpfen.
Auf jeden Fall, ja. Also ich bin ja an sich auch darüber hinaus mit Betroffenen in Austausch. Also ich habe auch eine Selbsthilfegruppe vor einiger Zeit, also vor einigen Jahren eigentlich schon ins Leben gerufen, einfach um über WhatsApp, also wirklich auch von zu Hause aus ja, sehr, also dass man sehr möglichst unkompliziert mit anderen Betroffenen in Austausch gehen kann, wenn man mal eine Frage hat. Das war so die Intention dahinter. Und die Gruppe ist auch immer weiter gewachsen, was ich sehr schön finde. Und man kann sich damit gegenseitig sehr gut unterstützen. Darunter können auch Bekanntschaften entstehen natürlich. Und von daher ja, dieser Austausch mit anderen Betroffenen, der gibt einem sehr, sehr viel. Und das Kämpferärztentreffen insbesondere auch. Also ich kann jetzt insbesondere als jemand aus dem Team des Kämpferärztentreffens sprechen, dass das Kämpferärztentreffen-Orga-Team quasi jetzt schon so, so eine Art Familie geworden ist. Also wo man sich einfach gegenseitig unterstützt, auch bei Dingen, die vielleicht nichts mit dem Kämpferärztentreffen zu tun haben. Und ja, das ist etwas, was unglaublich wertvoll ist, auf jeden Fall. Genau, ja.
Das glaube ich dir sofort. Jetzt die wichtigste Frage. Gibt es noch Tickets für das Kämpferherzentreffen?
Ja, es gibt auf jeden Fall noch Tickets. Leider sind unsere Kombi-Tickets schon ausverkauft. Ja, die Kombi-Tickets sind die Tickets, die quasi alles beinhalten. Also quasi auch ja, die Ausstellungsfläche, die Workshops, die Vorträge und die Abendveranstaltung in dem entsprechenden Saal. Aber wir haben ein sehr, sehr großes Interesse an der Abendveranstaltung, leider nur begrenzte Kapazität in dem Saal. Und dann hatten wir natürlich überlegt, ey, wie können wir das jetzt in den nächsten Jahren realisieren, dass sich noch mehr Menschen die Abendveranstaltung ansehen können. Na, und ja, haben dann überlegt, auch Tagestickets einzuhören. Und mit den Tagestickets kann man die Abendveranstaltung dann zwar nicht im Saal live miterleben, aber die wird live in zwei Vortragsräume gestreamt. Und ein Vortragsraum,
das ist cool.
Genau, ein Vortragsraum davon ist auch der reizarm gestaltet. Das heißt, da wird dann auf Lichteffekte oder grelles Licht verzichtet oder zum Beispiel auch auf, ja, also auf die Lautstärke ist halt natürlich dann auch etwas begrenzter.
Sehr rücksichtsvoll.
Einfach für Menschen, die ein reizärmeres Umfeld auch benötigen. Und dann im zweiten Veranstaltungsraum wird es auch noch gestreamt. Und genau, das heißt, das sind dann die Tagestickets, ne? Die beinhalten dann quasi diesen Livestream, aber halt nicht die Abendveranstaltung in Präsenz, aber mit denen kann man immer noch die Abendveranstaltung über den Stream erleben. Und das heißt, die Kombi-Tickets, weil die natürlich sehr begrenzt verfügbar waren, sind leider nicht mehr da, die sind ausverkauft. Aber Tagestickets sind noch zu Genüge da. Das heißt, wenn jemand Interesse hat, vorbeizukommen, sehr gerne, ihr könnt die gesamte Veranstaltung damit dann auch miterleben und würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr kommt. Genau.
Was kostet ein Ticket?
Ein Ticket kostet 20 Euro in Dreh. Genau. Und ja, genau. Es gibt auch die Möglichkeit übrigens natürlich auch, das ist jetzt gerade bei Instagram findet das auch viel statt, natürlich an verschiedenen Gewinnspielen, Verlosungen teilzunehmen. Also da gibt es viele Leute, die auch unter anderem Tickets verlosen. Da könnt ihr auch mal schauen. Ansonsten, genau.
Das ist ein super Tipp. Das Kämpferherzentreffen findet am 26. Juli diesen Jahres in Kassel statt. Und
genau.
Ich freue mich auf jeden Fall. Wir werden nämlich auch vor Ort sein. Und dann freue ich mich auch dich, liebe Juliane, persönlich in die Arme schließen
ja,
zu können.
Ja, ich freue mich auch sehr, genau, dass du
vielen,
dann dabei bist.
Vielen, vielen Dank,
bist.
Dass du uns heute das Kämpferherzentreffen vorgestellt hast.
Und danke
ich hoffe,
euch,
dass die restlichen Tickets auch noch ausverkauft sind.
Ja, da würden wir uns sehr drüber freuen. Dankeschön.
Wir haben die Ehre, auch selber beim Kämpferherzentreffen mit dabei zu sein. Als Aussteller zum einen und auch mit einem Live-Podcast haben wir mittags einen Slot und dürfen live vor Ort für euch einen Podcast aufnehmen. Wir sind schon super gespannt und aufgeregt und freuen uns dann auch, das Ergebnis für euch zu präsentieren. Und wie immer freuen wir uns über jede Nachricht, die uns erreicht, über unsere E-Mail-Adresse letztalk@lettermann.de oder über unseren Instagram-Kanal.
letstalk.podcast. Bewertet uns gerne mit Sternen auf jeglichem Kanal, worüber ihr uns hört. Denn überall, wo es Podcasts gibt, da gibt es auch uns. Und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Tschüssi!
Das war Let's Talk, Mutmacher. Geschichten, die verbinden. Wir hoffen, dass euch diese Folge genauso bewegt hat wie uns und freuen uns, euch in 2 Wochen zur nächsten Episode wieder hier begrüßen zu dürfen. Bleibt gespannt, es warten weitere inspirierende Geschichten, spannende Einblicke und vielleicht auch ein paar Überraschungen auf euch. Alles Weitere findet ihr in den Shownotes. Habt ihr Fragen und Anregungen? Schreibt uns eine Mail an letstalk@lettermann.de. In 14 Tagen hört ihr uns wieder. Bis dahin, bleibt mutig, bleibt verbunden und denkt daran, zusammen geht immer mehr. Euer Team von Let's Talk, Mutmacher, Geschichten, die verbinden.